Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und bin hier natürlich wieder mit meinen beiden Soundcheck-Kollegen Jakob.
Moin.
Und Marcel.
Einen schönen guten Abend.
Und wir sprechen über, ich glaube, 9 Alben dieses Mal, die in dem Soundcheck von insgesamt 23 Alben vertreten waren. Es sind ein paar spannende Namen mit drin gewesen. Ich kann schon mal spoilern, über was wir nicht sprechen, nämlich das neue UDO-Album Game Over. Dann hatten wir noch Mastodon mit Hushed and Grim im Soundcheck und, worauf ich schon sehr gespannt bin, Lucifer mit dem Album 4 oder 4 oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es offensichtlich das 4. Album der Band, weil die, glaube ich, durchnummerieren, wenn ich mich da nicht täusche. Ja.
Hast du recht.
Aber vorher müssen wir noch uns was überlegen. Und zwar haben wir ja bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht, ob wir nicht mal über das Wolfgang Petri-Album sprechen sollen, das rausgekommen ist.
Ach, wie ist das gegangen? Ich
kann eine komplette Folge damit machen.
Also, es ist relativ knapp. Ich glaube, 55% haben gesagt, ja, auf jeden Fall.
Oh.
Und 45 haben dann entsprechend gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe über meinen eigenen Account auch nochmal gefragt und da hat, glaube ich, nur eine Person gesagt, dass wir das nicht machen sollen.
Alles klar, gut, dann geht's los, würde ich sagen, ne? Nächste Folge.
Ja, bereiten wir uns nächste Folge mal ein bisschen auf Wolle Petri vor. Könnte lustig werden.
Über und mit Wolfgang Petri. Vielleicht kriegen wir ihn ja.
Oh. Wir können ja mal eine Anfrage schicken.
Ich muss ja sagen, dass ich den immer verwechsel mit Peter Maffay, ne?
Echt?
Ja. Ja, der war kleiner.
Aber musikalisch, wie unterscheiden die sich denn? Petri macht mehr Schlager oder was?
Ja.
Ja, ne?
Ja. Ja, okay. Und Maffay ist halt ein bisschen rockiger und warziger.
Okay. Also Wolfgang Petri kann man sich echt mal geben. Und das sage ich, die ich Schlager eigentlich abgrundtief verabscheue. Aber mit Wolle Petri hast du mich.
Okay, spannend.
Mehr dazu, wenn wir über das Album sprechen.
Ich glaube, mehr können wir heute auch gar nicht mehr besprechen. Das ist, reicht schon an neuen Infos.
Ich habe es auch noch nicht gehört, muss ich gestehen. Wir haben noch was offen, zwar von der letzten Folge von unserem Trimesterrückblick. Da hat Marcel schon mal angeteasert, dass er auf einem Konzert gewesen ist.
Oh, ja, richtig. Am 1. Oktober war es soweit. Nach anderthalb Jahren habe ich mal wieder ein Konzert besucht. Habe ich mal wieder ein Konzert im Ruhrgebiet besucht. Das letzte war auch im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Bochum, von den wunderbaren, und jetzt dürft ihr alle trinken, The Nightfall Orchestra.
Oh, cheers. Cheers.
Ja, wie soll ich sagen? Symbolisch, einer meiner Lieblingsbands beendet quasi den Live-Reigen und geht in die Corona-Pause. Und mit meiner anderen All-Time-Favorite-Band geht es quasi wieder in den Konzertreigen rein. Am 1. Oktober spielten im Helvete in Oberhausen Storm Warrior zusammen mit Steelshock und Wizard. Den entsprechenden Konzertbericht wird es auch auf powermetal.de geben, selbstverständlich. Leider ohne Fotos, weil die Handykamera-Fotos überhaupt nichts wurden. Nichtsdestotrotz ein unfassbar fabelhafter Abend, bei dem ich gezielt einfach mal in die Gesichter der Leute geguckt habe und geschaut habe, wie Live-Musik so nach dieser langen Zeit einfach ankommt. Und wenn man in eine Halle geht, in der man schon sehr häufig war, und wenn man eigentlich Live-Musik, die man schon sehr häufig gehört hat, nach so langer Zeit wieder zu sich nimmt, dann ist das ein unfassbar tolles Gefühl, auch die ganzen Leute lächeln zu sehen. Man hat wirklich gemerkt, dass da hätte auch Wolfgang Petri spielen können, aber dass Live-Musik generell den Menschen sehr viel Gutes getan hat. Und jeder, mit dem ich irgendwie gesprochen habe, hat mir versichert, dass es ihm sehr, sehr gut tat, auch mal wieder Metal live zu hören. Schön im Underground, schön unter der Erdoberfläche, schön im Keller, im Helvete. Und es hat Spaß gemacht. Von vorn bis hinten hat es Spaß gemacht. Generell war es auch eine sehr coole Mischung der drei Bands. Und die haben natürlich kein einziges Stereotypen-Klischee ausgelassen. Aber was soll ich sagen? die richtige Konstellation von Bands zur genau der richtigen Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass da alle begeistert waren, endlich mal wieder Live-Musik zu sehen. Und erzähl nochmal, wie war denn die Situation mit Maskenpflicht, Abstand und so weiter?
Genau, also im Grunde genommen hat das Konzert an die gute alte Zeit erinnert vor Corona, dass man zwar mit negativem Test beziehungsweise auch mit vollständiger Genesung und mit vollständigem Impfnachweis erst das Helvete betreten konnte, aber dann hat man quasi vom Corona-Virus nichts mehr gespürt, was ich persönlich sehr, sehr angenehm fand, einfach mal für die Dauer von 4 Stunden mal wirklich nur die Musik zu genießen, wirklich nur die Live-Atmosphäre, die Menschen, alle Anwesenden, die Bands, die Veranstalter und alle Konzertbesucher fanden es toll. Ich habe in die einzelnen Gesichter, wie schon gesagt, geblickt und da gab es halt mal eine Zeit, in der man nicht über Corona geredet hat, was ja auch in den letzten 18, 19 Monaten quasi nur Standardthema war. Und das war dahingehend sehr erfrischend, auch mal an was anderes zu denken.
Ich war ja am 2. Oktober beim Euroblast Festival.
Wuhu!
Und da war es ähnlich. Also man kam nur rein mit einem geimpft oder genesenen Nachweis oder man konnte sich auch testen lassen, brauchte dann aber einen PCR-Test. Also so ein normaler Schnelltest oder so ein, ich sage jetzt mal, jetzt sind sie nicht mehr kostenfrei, aber bis vor kurzem waren diese Tests mit dem Stäbchen ja auch noch kostenfrei. Das hat aber nicht ausgereicht. Man brauchte wirklich so einen sehr professionellen Test. Das heißt, der Test wäre wahrscheinlich teurer gewesen als die Eintrittskarte, weshalb ich davon ausgehe, dass 95% geimpft oder genesen waren. Beim Einlass, also man musste dann da beim Einlass eben das vorzeigen und danach konnte man die Maske abnehmen und da war alles wie, als wäre nichts gewesen sozusagen. Was aber tatsächlich auch mal nach der langen Zeit und ich hatte ja so eine kleine Warm-up-Phase, habe ich ja auch im Trimesterrückblick von erzählt, wieder sehr angenehm war. Also der Laden war nicht komplett voll, es hätten bestimmt noch 200, 300 Leute mehr reingepasst in die Essigfabrik, aber es war schon ziemlich kuschelig. Die Bands hatten auch sichtlich Spaß, mal wieder von einer normalen Atmosphäre sozusagen zu spielen und nicht Leuten mit Masken ins Gesicht zu gucken oder welchen, die in irgendwelchen Strandkörben sitzen oder keine Ahnung. Und gespielt haben die Focus. Da habe ich ja auch sehr von geschwärmt in unserer Rückblickfolge. Ich kann jetzt auch sagen, dass sie auch live sehr gut sind. Dann haben gespielt Space of Variations. Sollte man sich mal anhören. Also die Band kommt aus der Ukraine und haben sehr modernen, sehr partytauglichen Metal gespielt. Auch vielleicht ein bisschen Richtung Metalcore. Ich würde sagen, man kann sie vielleicht ein bisschen mit Icy Stars oder Abandon All Ships vergleichen. Ja, dann haben Hypnose gespielt. Da muss ich sagen, die fand ich ein bisschen deplatziert. Also erstmal haben sie nicht zum Rest der Bands gepasst, weil sie eher atmosphärisch und ja wahrscheinlich auf einem technisch ziemlich hohen Niveau agiert haben. Aber nach einer Band wie Space of Variations hat es so überhaupt nicht gepasst, leider. Also die hätten vielleicht als After-Headliner spielen können oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben danach Ginger gespielt und es dann wieder aufgefangen. War auch das erste Mal, dass ich die live gesehen habe, kann ich auch nur empfehlen. Also die sind nicht nur auf Platte richtig, richtig gut, sondern auch live.
Ich muss einmal für Hypnose nochmal meine Stimme erheben. Und zwar, es ist ja eine meiner Lieblingsbands und das ist aber tatsächlich schwer, einen richtigen Ort für die live zu finden. Ne? Also am besten sollte es irgendwie dunkel sein und ja, ne, die brauchen viel Spielzeit, weil die Songs alle 10 Minuten plus gehen. Also schon schwierig mit denen, aber kann ich mir darum vorstellen, dass es da nicht so gepasst hat. Aber an und für sich, tolle Band, muss man sich mal geben, wer Zeit hat und Bock hat auf atmosphärischen, technischen Metal, bisschen Gojira-Richtung, aber ja, mit ja viel mehr Atmosphäre noch.
Ich habe auch so gedacht, eigentlich wären die perfekt für so eine Festivalnacht, also wenn der Headliner schon gespielt hat und die Partyband nach dem Headliner auch und dann so wirklich zum Runterkommen, wo man auch sich dann schön irgendwo hinsetzt und sich die hoffentlich dann auch atmosphärische Show aus ein bisschen Entfernung anguckt. Das wäre ideal gewesen, aber so, ja, war ein bisschen schade. Hat nicht so ganz hingehauen. Okay, kommen wir zum Soundcheck.
Gerne.
Soundcheck Oktober. Wie gesagt, es gab 23 Bands. Es wurde nicht ein einziges Mal die volle Punktzahl gezückt, dafür aber dreimal eine 9,5. Und Wenn ich mal so gucke, was für Bands besprochen wurden, muss ich sagen, ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, was es an bekloppten Bandnamen gibt. Aber dann kamen Knife, also wie Messer auf Deutsch. Und damit man sie noch viel schlechter bei Google findet, haben sie auch gleich ihr Album Knife genannt.
Das stimmt. Das war
Leute,
sehr
ernsthaft.
Unvorteilhaft.
Ja, wenn ihr in Zeiten des Internets möchtet, dass ihr gefunden werdet, bitte gebt euch anständige Bandnamen. Aber gut, wir sprechen heute über tatsächlich vier Bands, die sich gemeinsam den vierten Platz teilen. Es gibt folglich auch keinen Platz 5. Es gibt auch keinen Platz 3. Wir haben nämlich auch zwei Bands auf dem zweiten Platz. Und ich muss sagen, dass da durchaus Überraschungen dabei sind in der Platzierung, die wir dieses Mal haben. Fangen wir an mit der ersten Band auf dem vierten Platz. Klingt ein bisschen weird. Das sind Eclipse mit dem Album Wired, das am 8. Oktober rausgekommen ist. Und Eclipse spielen melodischen, klassischen Heavy Metal, kommen aus Schweden, genauer gesagt aus Stockholm, und haben sich 1999 gegründet. Das Album, das jetzt rauskam, ist das 9. Album der Band. Der Vorgänger Paradigm kam 2019 raus. Marcel hat 8 Punkte gezückt. Jakob, bei dir sind es 6,5 gewesen.
Das stimmt. Ja, so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Kann auch vorteilhaft sein. Es ist straighter, sonniger Hardrock, der an frühe Bon Jovi oder aktuelle Kiss in Dynamite, wenn man will, erinnert. Der geht mir oft gut rein, muss ich sagen. So auch bei Wired von Eclipse. Über das Album, ja, wie ich schon meinte, kann man jetzt gar nicht oder fällt mir jetzt nicht so viel ein, was ich da großartig zu erzählen könnte. Es ist in Ordnung, aber auch keine Offenbarung. Dafür aber der passende Soundtrack für den Spätsommer, der einen bestimmt gut in und über die dunkle Jahreszeit bringen kann. Also wer auf straighten Hardrock steht mit eingängigen Songs, der sollte hier mal hineinhören.
Das tut offensichtlich Michael Mayer, denn der hat 9,5 Punkte gezückt für Eclipse.
Alles klar. Ja, dafür fehlt mir dann doch ein bisschen, ja, noch mehr, wie soll ich sagen, Würze im Songwriting, das bisschen das Außerordentliche so. Es ist halt guter Durchschnitt, so, ja.
Marcel, was sagst du?
Ja, du sprachst ja vorhin von Heavy Metal. Ich denke, dass ja die Grenze zwischen Hardrock und Heavy Metal sehr fließend ist, aber Eclipse gingen für mich immer so ein bisschen mehr in die Hardrock-Richtung. Ich finde, es ist schlicht und ergreifend wirklich cooler Hardrock, so wie er eigentlich sein sollte. Ist gut produziert, cheesy, mit einer amtlichen Portion Härte, aber auch viel, viel Melodie. Und Kissing Dynamite, wie du gesagt hast, Jakob, ist ein sehr guter Vergleich. Ich würde da noch Heat und Crazy Licks mit reinbringen. Und vor fast 2 Jahren erschien ja auch der Vorgänger Paradigm, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ein Hit-Overkill vom Allerfeinsten, bei dem sich auch die Ohrwürmer brav in Reih und Glied positionierten. Auch aktuell war auf Wired eine sehr saubere Produktion. Vielleicht ein bisschen zu klar, ein bisschen zu glatt poliert, da hätte man auch ein bisschen mehr an der Heaviness drehen können. Aber trotzdem ist beispielsweise Bite the Bullet ein wunderbares Beispiel für diese melodische Härte, die hängen bleibt und für einen tollen Soundtrack für den goldenen Oktober sorgt. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch so deutschlandweit war, aber hier im Rheinland hatten wir echt in der letzten Woche super schöne Spätsommer, Herbsttage, sie waren echt golden und dazu hat Wired sehr, sehr gut einen Soundtrack parat gehabt. Dying Breed wird man auch Tage später noch unter der Dusche mitsingen können, sofern man sich duscht. Ich hoffe es natürlich. Dead Inside ist von vorn bis hinten stellvertretend, auch für die Klasse der Band, die ich auch sehr schätze. Und Songs wie Carved in Stone oder Poison Inside My Head bauen sich von Mal zu Mal höher auf. Und bei Shelter Me und The Downfall of Eden zeigt sich auch Sänger Erik Martinsen von seiner bockstarken Seite, weißt du doch, auch den meisten Songs mit seiner kraftvollen Stimme auch diesen besonderen Kick zu verpassen. Mal ein bisschen poppig, mal härter, mal ein bisschen balladesker, mal flotter, sommerrockiger. Also die Vielfalt kommt auf dem Album definitiv nicht zu kurz. Ich persönlich fand Paradigm und im Nachgang auch Armageddon nice, dass erst Wochen später, also Wochen nach seiner Veröffentlichung, dann nochmal einen kräftigen Wachstumsschub bekam, etwas besser als Wired. Das lag eventuell daran, dass die damaligen Platten noch nicht so vorhersehbar waren. Wyatt kränkelt so ein bisschen an dieser Vorausschaubarkeit. Man weiß einfach quasi, wie der Song weitergeht, wie er endet. Und die Überraschungsmomente, die kommen da einfach ein bisschen zu kurz, wie ich finde. Trotzdem ist es ein gutes, bestellenweise sogar sehr gutes Album geworden, bei dem ich noch bis zur letzten Sekunde mit mir gehadert habe, ob ich ihm doch nicht 8,5 Punkte gebe. Doch ich will der Platte auch imaginär diesen halben Punkt nochmal zusätzlich geben, wenn ich weiß, dass sie eine ähnliche Langwierigkeit hat wie die vorangegangenen Alben von Eclipse.
Da haben die ja Glück, dass sie das Album schon rausgebracht haben, denn hier im hohen Norden hatten wir das Wochenende über sehr gutes Wetter, aber heute hat es sich sehr zugezogen und es soll auch ganz viele Tage so bleiben. Ihr hört Pommesgabel, den Wetter-Podcast von powermetal.de.
Vielleicht hat irgendjemand vergessen, den Typen von Green Day zu wecken.
Gut möglich.
Man weiß es nicht.
Wie schon gesagt, den vierten Platz teilen sich Eclipse unter anderem mit Count Raven. Und ich sehe gerade, dass ich einmal 9,5 Punkte unterschlagen habe. Denn Count Raven hat von Raphael und Rüdiger diese Note bekommen. Dann ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass die Band Doom Metal spielt. Wir bleiben geografisch in Stockholm. Count Raven gibt es seit 1987. Damals waren sie noch als Storm Warning unterwegs. Wir sind immer noch beim Wetter-Podcast, stelle ich gerade fest. Zwischendurch haben die sich mal aufgelöst. Die konstante Größe in der Band ist Dan Fondelius, der Gesang und Gitarre beisteuert. Bisher haben Count Raven 5 Alben veröffentlicht. Daher rührt wahrscheinlich dann auch der Name The Sixth Storm. Und das Album kommt am 29.10. raus. Marcel hatte 7,5 Punkte vergeben. Jakob hat seine Lieblingsnote, die 6, gezückt. Marcel, glaubst du, The Sixth Storm wird dann, weil es ja so spät kommt, der Soundtrack für den November?
Dafür müsste ich in den Wetterbericht des Novembers gucken. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Aber Kollegen Steele und Peps werden mich auf jeden Fall steinigen, aber ich wusste ehrlicherweise nicht, dass es Count Raven noch gibt. Weiß aber noch, dass ich Mammon's War von 2009 echt gut fand. Und Vorder hat nach dem Album seine Mannschaft auch komplett ausgewechselt. Aber dennoch merkt man, dass es durch und durch Count Raven ist auf The Six Storm. Oh, das ist ein absoluter Zungenbrecher. Wirklich ganz, ganz tolle Vocal-Lines. Eine, ja, doch leicht epische Atmosphäre, was auch an der sehr erdigen Produktion liegt. Und Songs, die eben für richtig Stimmung sorgen. Wie beispielsweise der Opener Blood Pope. Der geht sehr gut ins Ohr. The Curse stampft sich mächtig durch Mark und Bein. Und Heaven's Door und Goodbye sind schlicht und ergreifend tolle Songs. Erinnern auch oftmals an die typischen Doom-Vertreter wie St. Vitus, Solitude Eternus oder Candlemass. Einzig die doch etwas übertriebene Spielzeit von 72 Minuten sorgt für ein bisschen Langatmigkeit, zumal sich auch die ein oder anderen Passagen etwas unnötig wiederholen und Alben wie Nightfall oder Born Too Late auch unter der einstündigen Spielzeit vollends ihren Glanz ausstrahlen konnten. Also man muss jetzt nicht unbedingt im Doom-Metal mit den 72 Minuten daherkommen, um wirklich zu glänzen.
Stimmt, es waren auch recht viele Titel auf dem Album drauf, ne? Also für ein Doom-Metal-Album.
Ja, also es sind nicht irgendwie nur 4 oder 5, wie man ja gerne hat, ne?
Ja, wir hatten 9.
Das ist schon viel.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, für den Großteil der Spielzeit entwickelt auch Count Raven eine richtig coole Aura und hat einfach, ja, und hat Songs im Gepäck. Aber ich gehöre auch leider nicht der Generation an, die eben mit Alben wie Storm Warning oder Destruction of the Void aufgewachsen sind, sondern diese erst im Zuge der aktuellen Veröffentlichung gehört hat. Und somit ist The Sixth Storm den älteren Alben sowie dem letzten Werk recht ähnlich und dürfte eigentlich auch jedem Doom-Freund ein gefundenes Fressen sein. Und da Jakob nicht gerade einer ist, kann ich auch seine 6,0 gut nachvollziehen.
Also ich muss sagen, das ist auch zu Count Raven ähnlich wie zu Eclipse. Darum passt das irgendwie, dass die beide auf Platz 4 sind, nicht so viel zu erzählen gibt. Zudem gibt es Doom, wie auch schon gesagt hat, der mich natürlich an Black Sabbath auch ganz stark erinnert hat. Vor allem vom Gesang her, aber auch von den übrigen Instrumentierungen. Und wenn ich nun überlegen müsste, ob ich Count Raven oder Black Sabbath einlege, würde meine Wahl stets auf die Originale fallen, die mir auch durchaus sehr gut gefallen. Aber Count Raven schafft es leider nicht so recht, in den teils doch relativ langen Songs so viel Spannung aufzubauen, dass sie 7 bis 11 Minuten anhält. Aber ich mag den Groove in Blood Pope, den Marcel schon hervorgehoben hat, oder den etwas zügigeren The Giver and the Taker. Aber viel mehr als Durchschnitt vermag ich da nicht zu hören.
Ja, Doom Metal ist, glaube ich, so dies die Richtung, die in diesem Podcast nicht so viele Fans hat.
Es geht. Ich muss dazu sagen, wir haben ja auch beispielsweise die Diskografie von Candlemass mal im Zuge des Diskografie-Checks auseinandergepflückt. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und vereinzelt finde ich auch Doom Metal wirklich toll. Purification gehören dazu, aber natürlich dann auch einer meiner Lieblingsbands, Atlantean Codex, die man ja auch so ein bisschen in diesen epischen Doom Metal zählen kann. Aber oftmals, ich bin ja auch ein Freund von Thrash und Speed Metal, fehlt es mir einfach echt an Schnelligkeit.
Ja, ja, für mich ist Doom Metal leider oft zu zäh. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob mir da die Geduld fehlt oder was, aber andererseits, ich mag ja auch lange Songs. Ich meine, ich höre Between the Burn and Me, also die Songs gehen ja auch über 10 Minuten oder was, ne? Oder keine Ahnung, Opeth oder Dream Theater.
Aber da passiert auch viel
mehr. Da passiert mehr, genau. Und wenn dann Doom, dann eher in Verbindung mit Death Metal, ne? Also zum Beispiel hatten wir Hooded Menace auch schon im Soundcheck-Folge, die habe ich ja ziemlich abgefeiert. Mhm. Also so Doom und Death geht gut, aber nur Doom ist oft ein bisschen zu zäh, ja. Oder Triptychon, weiß ich gar nicht, gibt's die überhaupt noch? Die habe ich auch richtig abgefeiert. Ne? Auch teilweise noch die Hauptband von dem Warrior.
Celtic Frost.
Dankeschön, Celtic Frost.
Ja, die waren aber weniger Doom-Metal.
Ja?
Nee, die waren Avantgarde, ja. Black-Metal.
Ja.
Auch ein bisschen Doom, aber was du schon gesagt hast, wenn man jetzt Doom-Metal alleine nimmt, finde ich das auch ein bisschen fad auf Dauer. Aber wenn auch irgendwas dazukommt, wie in deinem Fall Death-Metal oder in meinem Fall so epischer Doom-Metal oder epischer Heavy-Metal-Doom-Metal, dann macht das schon einiges her. Dann sorgt das auch für Atmosphäre. Mhm.
Wir springen jetzt zu einer völlig anderen Musikrichtung, die dann schon eher das ist, was Marcel sich gerne anhört, denn da sind die letzten 9,5 Punkte hingegangen, die es noch zu vergeben gab. Und ich spoilere auch schon mal, dass wir jetzt über 4, 5 ziemlich große Namen hintereinander sprechen werden. Fangen dabei an mit Running Wild und dem Album Blood on Blood, das am 29.10. rauskommt. Running Wild wurden 1979 bereits gegründet in Hamburg, bei Jakob um die Ecke sozusagen, und spielen Power Metal.
Ja.
Du kannst mir gleich widersprechen. Das Album ist sage und schreibe Album Nummer 18. Der Vorgänger Rapid Foray kam 2016 raus, also vor 5 Jahren. Und bei Running Wild gab es ein paar Wechsel in der Zwischenzeit. 2019 kamen mit Ole Hempelmann am Bass und Michael Wolpers am Schlagzeug 2 frische Mitglieder dazu. Jakob hat es ein bisschen mehr gecatcht, nämlich einen halben Punkt mehr als Count Raven. Das sind hier 6,5 Punkte geworden. Und ja, Marcel, was machen denn Running Wild für eine Musikrichtung 9,5 Punkte?
Ganz, ganz straighter Heavy Metal. Also es hat, glaube ich, wenig mit Power Metal zu tun. Insofern war auch Running Wild immer quasi eine, also zumindest bis in die 90er rein oder ab den 90ern eine Einmannveranstaltung. Rolf Kasparek hat sein Line-Up immer frisch gewechselt. Allerdings ist jetzt der Gitarrist schon längere Zeit dabei. Ja, Blood on Blood steht an. Schrubb das Deck und setz dir Segel. Das ist jetzt auch der erste und letzte Wink mit dem Zaunpfahl zu den Piraten. Nochmal, lass mal das. Ja, Blood on Blood steht an. Ich finde, nach Shadowmaker konnte es vor 9 Jahren auch nur besser werden. Das wurde es auch mit Resilient und der 2016er Schatztruhe Rapid Foray auch. Und ja, Running Wild Fans können auch zuversichtlich auf das mittlerweile 18. Studioalbum des Flaggschiffs blicken. Denn Blood on Blood setzt dem Aufwärtstrend der Band die Krone auf. Und im Vergleich zum Vorgänger wirken die Songs noch ausgereifter, die Band noch stimmiger und die Musik Running Wilds noch abwechslungsreicher als je zuvor bis weit in die 90er herein. Ehrlicherweise mit einem Album dieser Größenordnung habe ich selbst bei Running Wild nicht gerechnet. Stehen auch die beiden Single-Auskopplungen stellvertretend für die komplette Blood-on-Blood-Klasse. Ohne auch auf dem gleichen Thema endlos herumzusegeln, gibt es wirklich mit Diamonds and Pearl, genauso wie mit dem stimmungsvollen Black Hand In Querverweis, der Shellback, astreines Material. Das Album brilliert quasi auf zweierlei Art und Weise für mich. Zum einen kommen sehr, sehr wunderbare Parallelen zur Pile of Skulls bis Masquerade-Phase noch wesentlich häufiger ans Tageslicht, als man denkt. Also die Refrains, die sitzen kanonenbombensicher, die bringen sich auch binnen kürzester Zeit ein. Und mit einer tollen Mischung aus straighter Härte, toller Melodien und dem gewissen Hang zum Groove sprühen auch die Songs vor Spielfreude. Und gerade weil auch Running Wild ein ums andere Mal eben als Einmannprojekt verschrieben wurde, spielt sich auch die aktuelle Mannschaft wirklich in einen ähnlichen Rausch wie zu Masquerade-Zeiten. Ich habe auch im Zuge der Re-Releases vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so, habe ich nochmal alle Alben von vorn bis hinten gehört, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Insofern waren die auch noch im Ohr, als ich dann Blatt und Blatt gehört habe. Zum anderen, und hier schlage ich auch gerne meine Brücke, schnürt sich eben Rolf selbst kein konzeptionelles Korsett, das ihn in seinem Ideenreichtum in der Vergangenheit oftmals ein bisschen eingeschränkt hat. Er thematisiert halt unterschiedliche Sachen, wie die Prophezeiungen im Zusammenhang mit den Begründern des Tempelordens, mal stoßen die drei Muskeltiere in den Kampf, ohne dass Kasperek seine Seefahrtthematik, wie bereits geschildert, vernachlässigen muss. Und diese Freiheit gipfelt sowohl im finalen Hochspannungsakt The Iron Times, das in 11 Minuten auf sehr dramaturgische Art und Weise auch den 30-jährigen Krieg in Szene setzt. Und in One Night, One Day, man hat da eine etwas balladeske Hymne, die von Augenblick zu Augenblick weiter wächst. Aber wir haben natürlich dann auch astreine Gute-Laune-Nummern, die vor Spielfreude und vor Frische nur profitieren, wie Wild and Free und Wild, Wild Nights. Und so kann es dann eben das neueste Bollwerk auch durchaus mit den Höhepunkten von vor knapp 30 Jahren aufnehmen, obwohl abzuwarten bleibt, auch ob auch dieses Album den Test der Zeit bestehen kann und die Klasse auch langfristig halten kann. Ich persönlich finde es einfach nur schön, jetzt auch mit den alten Alben noch im Ohr, dass Running Wild wieder am gewohnten Hafen angekommen ist. Drum habe ich auch so eine verhältnismäßig hohe Punktzahl gezückt, weil es mir persönlich eine unheimlich große Freude ist, neue Songs und alte Songs quasi von Running Wild zu hören, gebündelt in, ja, Blood on Blood. Ich finde es sehr, sehr gut, das Album. Das ist richtig, richtig toll geworden. Wird auf jeden Fall keinen Fan enttäuschen.
Die 6,5 Punkte, die du vergeben hast, Jakob, sind noch nicht mal die schlechteste Note allerdings. Von Frank Wilkins gab es auch noch 6 Punkte. Sonst gab es noch mal eine 9 von Rüdiger. Also ist sehr durchwachsen, was Blood on Blood hier bekommen hat.
Ich kann jetzt nicht so viel sagen zur Einordnung in die Diskografie oder wie Marcel das gemacht hat, einfach weil ich gar nicht so viel kenne von ihm. Allerdings kann ich eine kleine Geschichte noch erzählen, und zwar, Pia hat ja schon gesagt, ist ja eine Hamburger Band und tatsächlich waren Running Wild mal Proberaumnachbarn. unser Raum war sage und schreibe 7 Quadratmeter groß. Ihrer das 5- oder 6-fache. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, und Blood on Blood hatte eine interessante Entwicklung. Ich konnte anfangs dem Album ehrlich gesagt wenig abgewinnen. Wir haben hier unter anderem eine Produktion, die ja ein bisschen zu wünschen übrig lässt, kamen mir aber auf einmal ganz unverhofft einige Songteile oder Refrains in den Kopf. Irgendwas muss Running Wild also doch richtig gemacht haben. Insbesondere der Opener und Titeltrack kann was. Das Riffing ist cool, der Refrain ist stark und der Song ist einfach gut, muss man wirklich sagen. Ganz ähnlich auch Wings of Fire. Danach wird es aber schnell etwas behäbiger. Der Gesang zeigt auch ein paar Schwächen und es wird, ich finde, ein bisschen zu Standard rockig. Zudem ist der besagte Sound dann doch eine zu große Barriere, als dass ich noch mehr Punkte geben wollte. Aber, was soll ich sagen, 6,5 von 10 sind wirklich keine schlechte Note, ne? Mhm. Also ich denke mal, Marcel wird schon recht haben, dass Fans das durchaus feiern werden.
Hat der Marcel.
Der Marcel ist nämlich Fan.
Genau.
Wie schon gesagt, teilen sich auch den 2. Platz 2 Bands. Wir haben hier auch wieder sehr große Namen. Der erste ist nämlich KK's Priest und das ist ein großer Name, obwohl es sich um ein Debütalbum handelt, Sermons of the Sinner, das schon am 1. Oktober rausgekommen ist. Und zwar handelt es sich um die neue Band des Ex-Priest-Gitarristen KK Downing, das er 2019 gegründet hat mit ja, logischerweise ein paar anderen Mitgliedern, die aus Großbritannien und den USA kommen, nämlich AJ Mills oder ein Name, den man als Priest-Fan auch noch kennen könnte. Und hier sind wir jetzt beim Sänger oder ehemaligen Sänger Tim Owens. Dann sind noch dabei Tony Newton und Sean Elk. Marcel hat 8 Punkte vergeben, Jakob hat auch wieder die 6 gezückt. Jakob, wie sehr klingt denn die Band nach den Original Judas Priest?
Ja, ziemlich, muss ich sagen. Ich habe zudem die Hintergründe zu KK's Priest ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht kann Marcel da ein bisschen Licht reinbringen. Also ich meine nämlich, Downing hätte Parkinson und konnte nicht mehr in dem Maße Gitarre spielen und touren, wie für Judas Priest eigentlich nötig ist. Aber es gab wohl doch noch andere zwischenmenschliche Gründe, oder?
Nee, Priest bestand ja immer aus 2 Gitarristen. KK Downing war der eine und Glenn Tipton der andere. 2010, 2011 hat KK Downing im Zuge einer vermeintlichen Abschiedstour gesagt, alles klar, bis hier nicht weiter, ich möchte nicht mehr. Oder die Wege von Priest und KK Downing haben sich dann getrennt. Ein paar Jährchen später wurde bei dem zweiten Gitarristen Glenn Tipton Parkinson festgestellt.
Ah, und so war das, gut.
Genau, und auf der Tour, auf der ich sie im Vorprogramm gesehen habe, also sie waren Headliner und im Vorprogramm war Uriah Heep, da war Andy Sneap, der Aushilfsgitarrist von Glenn Tipton. Und seit fast 10 Jahren oder seit 10 Jahren ist Richie Faulkner quasi der Nachfolger von KK Downing bei Priest, dem wir an dieser Stelle alles erdenklich Gute wünschen und gute Besserung.
Alles klar. Okay, also auf jeden Fall soll nun dem Priester die Stirn geboten werden und Downing hat dafür eine gute Truppe zusammengestellt, wie Pia schon gesagt hat. Es singt nämlich kein geringer als Tim Owens, was unseren Marcel bestimmt sehr freut, da es sein Lieblingssänger ist, richtig?
Einer der wenigen, ja.
Einer der 30.
Ich muss aber leider gestehen, dass unter anderem der Gesang ist, der Sermons of the Sinner für mich schwierig macht. Es ist eigentlich ähnlich wie bei King Diamond. Da hatten wir uns ja auch schon mal drüber zu unterhalten. Ne? Ich mag diese sehr hohen Kreischgesänge nicht.
Den Falsettgesang?
Ja.
Du hast Cradle of Filth aber 8,5 Punkte gegeben.
Ja, das ist noch was anderes.
Okay, ich bin gespannt.
Zudem hört man zum Beispiel im Titeltrack, dass Owens dafür eigentlich ein bisschen zu alt ist und für mich zumindest sehr angestrengt klingt. Zum Glück aber singt er auch in tieferen Tonlagen, was mir dann auch fast durchgängig gut gefällt. Das gesagt, muss ich aber leider auch erwähnen, dass mir die musikalische Ausrichtung ja ein bisschen zu altbacken ist. Ich mag auch traditionellen Metal, siehe Iron Maiden, ja, aber bleiben wir mal im Vergleich zu Maiden, fehlt es mir bei KK's Priest etwas an frische Kreativität. Irgendwie hat mich das Album nicht so gepackt und sorgt nicht dafür, dass ich das nochmal auflegen möchte. Irgendwie waren da zu viele Barrieren für mich. Das hört Marcel auch wahrscheinlich ganz anders.
Ja, tatsächlich. Also im Vorfeld gab es für mich einen sehr, sehr schmalen Grad aus Vorfreude und Beunruhigung. Ich habe mir halt die große Frage gestellt, ob Sermons of the Sinner, das von Herrn Downing ins Leben gerufene und von Tim Owens stimmlich veredelte Stell dich ein, wirklich ein Ausrufezeichen Richtung Judas Priest ist oder der Anfang, die mühsam über viele Jahre aufgebauten Denkmäler der beiden mit den eigenen Händen zu zerbröseln. Das erste ist es geworden, denn zunächst muss ich mich jetzt nicht nur als großen Fan des Ripperschen Gesangs outen, sondern auch sagen, dass Jugulator und Demolition nicht gerade auf den letzten Plätzen in meinem Judas Priest Album Ranking gelandet wären. Warum sage ich das? Weil Sermons of the Sinner genauso klingen würde, wie der Nachfolger von Demolition geklungen hätte. Denn in eine ähnliche Kerbe schlägt eben das neue Album, auch auf vollständiger Länge. Es sind zum Teil die sehr wuchtigen Songs im klassisch-schwermetallischen Gewand, für die nicht nur KKs typisches Gitarrenspiel, sondern auch Owens bockstarke Stimme prädestiniert sind. So überzeugen auch die 10 Songs, zumindest musikalisch. Hellfire Thunderbolt ist eine Granate vor dem Herrn, Raise Your Fist macht seinem Namen alle Ehre und wird live die Massen definitiv in Bewegung setzen, sobald es wieder möglich ist. Das Titelstück ist speziell aufgrund des Gesangs das wohl extremste Stück der Platte. Da geht Tim Owens so ein bisschen in den Falsettgesang eines Diamantenkönigs. Und der textlich etwas plakative Headbanger Brothers of the Road ist kalt wie eine Hundeschnauze. Alle Songs versprühen sehr viel Druck und ich persönlich kann mir auch das ein oder andere Grinsen nicht verkneifen. Rippers Sirenengesang und die Downschen Riffs in Kombination mit brandneuem Material wieder vereint zu hören. Die Jungs greifen unfassbar tief in diese Stereotypen-Schublade.
Yes.
Wild and free, Metal through and through, da sag ich, puh.
Hatten wir Wild and Free nicht eben schon bei einem anderen Album? Bei Running Wild wahrscheinlich?
Ja. Inhalt des Ordners wird aufgelistet. Wild and Free.
Ja.
Tatsache. Stark. Okay, gut.
Ja, das ist gut.
Wird der Song des Jahres.
Aber im Grunde genommen löst man sich so ein bisschen von diesem Original-Kopie-Gedankengang. So ist Sermons of the Sinner mit zum Teil guten bis sogar sehr guten Stücken ein ordentliches Brett in Sachen modernem Heavy Metal geworden. Tim Owens im gewohnten Umfeld, KK wieder mit seiner Gitarre, das Album, das macht Spaß. Und für mich persönlich freut es mich für Owens unheimlich. Der hat ja in den letzten Jahren oder quasi seit seinem Ausstieg bei Priest in Sachen Gesangsposten quasi nur ins Klo gegriffen. Als er bei Priest quasi angekommen war, kam dann Rob Halford zurück. Als er bei Iced Earth angekommen ist und ja zwei sehr gute Alben eingesungen hat mit Glorious Burden und Framing Armageddon, kam dann Matt Barlow wieder zurück. Und dann war er dann irgendwann solo unterwegs. Er war bei meinem absoluten Lieblingsgitarristen Ingrid Malmsteen.
War das gerade Ironie?
Das war pure Ironie, ja. Ich finde es halt einfach schade, dass so ein wirklich begnadeter Sänger nicht mal für eine längere Zeit in einer Band blieb, sondern wirklich nur immer rumgereicht wurde. Das wird ihm nicht gerecht. Und von daher hoffe ich einfach mal, dass er noch lange, lange Zeit uns mit seinem Gesang beschallen wird und auch für KK's Priest Stimme sorgen wird. Ich finde es großartig. Und freut es mich in doppelter Hinsicht sogar.
Ein anderes Album, das dir sicherlich auch sehr viel Freude bereitet hat. Also ich sehe es ja an deiner Punktzahl, aber ich weiß auch, wie sehr du diese Band magst, Marcel. Und zwar kam das Album In the Courage of the Dragon am 8. Oktober raus und das ist das neue Album von Trivium.
Ja.
Für mich ist es extrem überraschend, dass es dieses Album auf den zweiten Platz geschafft hat. Denn Trivium kommen ja eher aus dem Bereich Metalcore. Ich würde sie dort nicht mehr einordnen. Zumindest sind sie relativ weit entfernt von dem Metalcore, den ich so höre. Die Band kommt aus den USA, genauer Orlando, Florida. Wurde 1999 gegründet und In the Court of the Dragon ist Album Nummer 10. Der Vorgänger, What the Dead Man Say, kam erst im vergangenen Jahr, also 2020, raus. Was bei dem Album sofort auffällt, ist das sehr spannende Artwork. Und ich glaube, auf der CD steht nicht mal der Bandname drauf, sondern es ist tatsächlich nur dieses Bild. Kann mich aber auch täuschen. Man sieht da eine Arena, so wie man sie aus dem alten Rom kennt, beziehungsweise das, was so immer als altes Rom dargestellt wird. Und in dieser Arena ist ganz schön viel los und in diesem ganzen Trubel greift dann ein Drache von oben an. Was ich sehr auffällig fand bei diesem Album ist, dass die Songs alle ziemlich lang sind, also eine ziemlich lange Spielzeit aufweisen. Ich bin an Trivium ehrlicherweise nie so richtig rangekommen. Für mich ist das insgesamt zu powermetallisch, vor allem wegen des Sängers Matt Heafy, weil der doch eine sehr energiegeladene Stimme hat. Matt Heafy ist unter anderem auch bekannt durch seine Aktivitäten bei Twitch. Ich glaube, dass er da sogar mit erfolgreicher ist als mit seiner Band. Und er hat auch einen Podcast, nennt sich Lead Singer Syndrome, ist auch sehr interessant, da mal reinzuhören. Aber kommen wir zurück zu dem Album von Trivium in the Court of the Dragon. Ihr seid ziemlich dicht beieinander diesmal mit eurer Bewertung. Jakob hat 8 Punkte vergeben. Marcel, bei dir waren es 9. Verrat mir doch mal, wie powermetallisch dieses neue Album ist oder wie du es empfunden hast. Als eher metallisch oder eher metalcoreig?
Eher metallisch tatsächlich, weil Trivium auch in den letzten Jahren zu ihrem eigenen Stil gefunden haben. Zudem ist es für mich eigentlich nicht überraschend, dass Trivium auf dem zweiten Platz gelandet ist. Da gab es deutlich größere Überraschungen in diesem Soundcheck, vielleicht kommen wir dazu noch. Aber für mich ist Trivium, oder ich fange einfach mal wirklich von vorne an, weil ich What the Dead Man Say ungemein abgefeiert habe. Das war auch aufgrund dieses Titelstücks ein in sich total geiles Album. Unter uns gesagt, wer einer Band wie Iron Maiden 2008 die Show stiehlt, der hat es einfach forcig hinter den Ohren. Das letzte Album ist nur 1,5 Jahre alt. Ich war sehr überrascht, dass In the Court of the Dragon schon jetzt in den Startlöchern stand. Für mich, ja, was du schon gesagt hast, Pia, ein sehr geiles, wenn auch Band-untypisches Artwork, wenn man jetzt einfach mal die Artworks nebeneinander aufreiht. Ein sehr fetter Sound und ja, uns Mattes, der seit Jahren in der Blüte seiner Kreativität steckt. Das Ölgemälde, eigens für dieses Album kreiert durch den französischen Künstler Mathieu Nozière, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Hier stimmt halt einfach alles auf dem Album. Und wie schon gesagt, schon seit Jahren hat die Band den ganz eigenen Stil irgendwo zwischen ja, Metalcore und Modern Metal, aber auch klassischem Heavy Metal und Thrash Metal. Und dieser Weg wird nahtlos mit In the Court of the Dragon weitergeführt. Sehr variable Gesangspassagen, mal geschaute, mal clean Gesang, gehen mit der Vielseitigkeit der Songs Hand in Hand und in sich sehr stimmig, spannend aufgebaut. X leitet ein in sich unheimlich stimmiges und wie aus einem Guss klingendes Album hervorragend ein. Like a Sword over Damocles ist ein Ohrwurm vor dem Herrn und Fall into Your Hands ist ein wuchtiger, aber im Refrain sehr hymnisches Stück geworden. Und das als Single ausgekoppelte The Phalanx, was an das Album Ende gepackt wurde, gehört schlichtweg zum Besten, was Trivium seit vielen Jahren herausgebracht hat. Somit sind What the Dead Man Say und eben das neue Album mindestens auf einer Wellenlänge, obgleich der Vorgänger erst mit der Zeit noch weiter wuchs. Womöglich ist das mit dem schon 10. Trivium-Album genauso, aber was sehr interessant ist, das ist ein Album, was ich sowohl meiner Freundin vorspielen könnte, die jetzt mit Metal nicht ganz so viel zu tun hat, als auch alteingesessenen Metallern gefallen könnte. Und um jetzt den Bogen quasi zum Anfang meiner kleinen Rezension zu spannen, wenn mich jemand fragen würde, welche Bands irgendwann die Großen in Sachen Headliner-Position ablösen könnte, also Maiden, Metallica und so weiter, dann wird auch definitiv der Name Trivium fallen, früher ja. Oder später.
Ja, auf jeden Fall.
Insofern nicht verwunderlich, dass unsere Redaktion das Album auch so gut eingeschätzt hat.
Mhm. Ja, da gehe ich voll d'accord mit. Ich muss dazu sagen, Trivium ist eine Band, die ich im Hintergrund irgendwie immer wahrgenommen habe und auch durchaus gut finde. Dennoch ist The Crusade von 2006 auch schon mein einziges Album der Band im Regal. Dabei ist die Band Omad Hefi sehr fleißig und veröffentlicht grob alle 2 Jahre neues Material. Der Vorgänger What Dead Men Say kam sogar erst letztes Jahr heraus und bekam gute Kritiken. Zudem spielt Matt bei gefühlt jeder zweiten Band ein Gast-Solo, also Respekt. In The Court of the Dragon ist nicht nur ein cooler Albumtitel, wie ich finde, und hat nicht nur ein starkes Artwork, sondern es ist auch ein sehr überzeugendes Album. Los geht es mit dem Opener und Titeltrack, der modernen Thrash-Metal mit Prog-Tendenzen vom Feinsten zelebriert. Handwerklich lässt Trivium nichts anbrennen. Die tolle Gesangs- und Gitarrenarbeit, insbesondere die Soli, möchte ich hervorheben, sind nur noch durch das extravagante Schlagzeugspiel von Alex Bent überboten. Das ist wirklich irre, was er da zusammentrommelt. In The Court of the Dragon ist von vorn bis hinten eine total runde Sache. Tatsächlich muss ich aber auch noch einmal auf den Sound eingehen, denn der tönt anfangs, finde ich, etwas gewöhnungsbedürftig dumpf aus den Boxen, was man aber schnell irgendwie überhört, finde ich. Das stört jetzt nicht so auf Albumlänge. Was jedoch nicht so ganz auf den Schlagzeugsound zutrifft, der mir fast ein bisschen zu unnatürlich daherkommt. Trotz aller Klasse, wie ich schon gesagt habe, erlebt irgendwie nicht so richtig. Das ist natürlich sehr speziell und wird vermutlich die wenigsten stören und wiegt auch höchstens für die B-Note. Also unterm Strich tolles Album und ich muss auch nochmal sagen, tolle Videos. Guckt euch mal zum Beispiel The Phalanx an. Das ist ja echt schon wie ein Computerspiel, ne? Also in echt. Das ist wirklich ziemlich großes Kino, was sie da zusammengedreht haben.
Und ich habe ja gesagt, ich habe die Songlängen alle als sehr lang empfunden. Mhm. Tut das den Songs irgendwie einen Abbruch oder brauchen die diese Länge, um wirklich wirken zu können?
Ja, das Album braucht diese Songs, das Album braucht diese Länge. Normalerweise stehe ich auch wirklich auf kurze, knackige Alben, kurze, knackige Songs. Aber wenn sich ein Album oder wenn sich Songs so gut aufbauen können, wie auf In the Court of the Dragon, dann ist keine einzige Minute fehl am Platz. Finde ich richtig gut. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es Jakob dahingehend sieht.
Ja, ich mag ja verspielte Songs mit progressiven Tendenzen und ich finde, die Songs leben auch von dieser irren Gitarrenarbeit, von den Soli, die ich schon hervorgehoben habe, aber auch sonst von diesen Instrumental-Zwischenspielen von den C-Parts, die eine ganz andere Atmosphäre nochmal reinbringen. Also das passt durchaus, finde ich, und wirkt überhaupt nicht in die Länge gezogen. Nö, das ist schon richtig cool so.
Ja, wir haben ja schon von Überraschungen gesprochen. Die größte für uns alle, glaube ich, ist auf der 1 gelandet. Hätte ich nichts drauf gewettet, dass, also ich hätte schon damit gerechnet, dass das Album relativ hoch ranken kann, aber nicht, dass es den Soundcheck abräumt. Und zwar hat den Oktober-Soundcheck 2021 gewonnen Cradle of Filth mit Existence is Futile, das am 22. Oktober rauskommt. Ich glaube, Cradle of Filth ist eine Band, die man nicht großartig vorstellen muss. Key Facts ist eine Band aus England, 91 gegründet. Existence is Futile ist das 15. Album. 12 Tracks sind drauf und der Vorgänger kam 2017 raus. Was ist jetzt anders? Mit Annabelle Iretny gibt es eine neue Keyboarderin seit ungefähr einem Jahr, beziehungsweise seit diesem Jahr. Zu dem Album oder zu dem, was ich mir angehört habe von dem Album, würde ich sagen, es klingt nach typischen Cradle of Filth. Aber die Band schafft es, dass der Sound stets mit der Zeit mitgeht. Oder wie würdet ihr das sehen? Jakob, du hast 8,5 Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es 8 gewesen. Jakob, fang gerne an.
Ja, sehe ich absolut so. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ihr Geheimrezept, dass es die schon so lange gibt und die immer wieder gute Kritiken ja auch kriegen. Ne? Und scheinbar, ich finde, das ist so ein bisschen, dass man wirklich sagen muss, dass die immer noch nicht altbacken sind, immer noch was zu sagen haben. Das ist echt irgendwie total irre. Und es ist ein Soundcheck-Gewinner, hinter dem ich total stehen kann, denn Cradle of Filth hat mit Existence is Futile ein richtig starkes Album am Start. Mein Verhältnis mit Cradle of Filth ist etwas ambivalent, muss ich sagen. Es gab Phasen, denen ich sie sehr gut fand, aber vor allem einzelne Songs. Dann haben sie mich eine Zeit lang auch ein bisschen genervt. Ich glaube, den Vorgänger habe ich ziemlich schlecht bewertet. Nun ist es aber wohl soweit, dass tatsächlich mal ein Album auch in meine Sammlung wandert. Das 12-Track-starke Album strotzt nämlich nur so vor Kreativität. Man glaubt kaum, dass man es hier mit dem 14. Album einer Band zu tun hat, wie ich eben schon gesagt habe. So frisch und unverbraucht klingt es. Die beiden vorab veröffentlichten Singles Crawling King Chaos und Necromantic Fantasies zeigen gut die Richtungen an, denn alte und neue Cradle-Fans sollten mit dem Album total zufrieden sein, denke ich. Es gibt wirklich keinen Füller, dafür starke Songs wie Disclosure Between a Mane and Soul, How Many Tears to Nurture a Rose oder Us Dark Invincible. Aber jeder Track ist eigentlich total detailreich und muss wirklich sagen, Highlight für sich. Daher ist der Soundcheck-Sieg total angebracht und auch gerechtfertigt, finde ich. Nun hast du ja vorhin noch gefragt, warum ich diesen Kreischgesang bei Danny Filth mag, ne? Oder ihn da akzeptiere.
Ja.
Ja, also ich finde, erstmal baut er das immer nur sehr phasenweise ein und dann klingt er aber auch sehr gekonnt. Es ist sehr stark und gewollt auf den Punkt, finde ich. Was mich bei King Diamond und Tim Owens ein bisschen stört, ist, dass es so ein bisschen brüchig klingt und ja, als ob die das eigentlich nicht mehr wirklich können. Klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber ich finde, bei Cradle of Filth klingt das halt total atmosphärisch und ist aber auch tendenziell eine Sache, wo ich sagen muss, es gibt Alben, da gefällt mir das und Alben, da gefällt mir das nicht. Also auch da ist dieser Kreischgesang am ehesten der Punkt, wo ich angreifen würde und sagen würde, oh, muss er das unbedingt machen. Aber auf dem Album passt es und es ist wirklich übersichtlich, wie oft er das macht. Ne, also mehr bringt er seinen Black Metal-Shouts rein und auch seine tiefe Stimme und seinen Sprechgesang. Das macht das total interessant, dieses Album. Und auch überhaupt diese musikalische Vielfalt, wie ich ja schon gesagt habe. Irre. Also man glaubt wirklich nicht, dass die Band so lange existiert schon. Klar, die haben auch viele Line-Up-Wechsel gehabt. Ne? Vielleicht ist das da auch dienlich gewesen, dass die da immer wieder neues Blut reingebracht haben. Was sagt denn Marcel dazu?
Ja, der Marcel, der hat vorher mal geguckt, auf welchem Platz das letzte Album von 2017 landete bei uns im Soundcheck. Es war Platz 18.
Spannend, ja.
Also von daher hätte ich im Vorfeld keinen Euro drauf verwettet, welche Platzierung Cradle of Filth jetzt mit Existence is Futile erreichen würden. Aber verdient hat es sich Danny Filth und seine Vampir-Ensemble-Band definitiv. Ich weiß nicht, was die Jungs gemacht haben, aber Existence is Futile ist ein in sich sehr, sehr stimmiges Album mit diesem tollen Vampirblut- und Werwolfsknochen-Metal mit stark schwarzmetallischem Flair geworden. Vorab sehr gut, dass man auch Cradle of Filth immer noch heraushört. Bisschen Black Metal, bisschen Klassisches, viel Dramatik, ein bisschen Horrorshow und viel Atmosphäre. Und so kommt es eigentlich, dass das aktuelle Album auch das rundeste und in sich stimmigste der kompletten Diskografie ist. Zumindest meiner Ansicht nach.
Der kompletten sogar, okay. Das ist eine interessante Meinung. Gut, ja. Okay.
Also, Diskografie-Check.
Ja, ist immer angebracht. Ne? Bei 14 Alben kann man das mal machen.
Ja. 5-Stunden-Folge. Ui. Also ich mochte Cradle of Filth am Anfang gar nicht. Nur erst so in den letzten 10 Jahren habe ich die Band mögen gelernt. Und jetzt das neue Album, okay. Wenn sich die Blätter verfärben und die Tage etwas nebliger werden, kommt eben diese düstere Romantik der Briten auch richtig, richtig gut zur Geltung. Necromantic Fantasies oder auch Black Smoke Curling from the Lips of War, super geiler Titel. How Many Tears to Nort You Arose. Das sind gute Beispiele eben für diese tolle Grundausrichtung des Albums. Dunkelaura ist spannungsgeladen und trotzdem von Cradle of Filth bekannt. Die Melodien gehen gut ins Ohr, bis auf wenige Ausnahmen hat das Album auch keinerlei qualitative Einbüße. Mal driftet die Band so ein bisschen ins dezent Extreme ab, wie in Crawling King Chaos oder Suffer Our Dominion, aber behält doch noch zu jeder Zeit diesen berühmt-berüchtigten roten Faden, den ich ja immer ganz gerne anvisiere. Und gerade auch durch den Frauengesang kommt das markante Stimmchen von Danny sehr gut zum Vorschein, bildet einen gelungenen Kontrast mit einem Hauch von Melancholie und Nostalgie, ob der bekannten, aber diesmal wirklich gut umgesetzten Herangehensweise. Und aus dem Grund kann ich auch die Positionierung Cradle of Filth in diesem Soundcheck sehr gut nachvollziehen.
Darf ich mal fragen, wie war das mit Dimmu Borgir bei dir?
Dimmu Borgir fand ich ähnlich wie Cradle of Filth wirklich so nach der, also so 3-4 Jahre nach der Death Cult Armageddon richtig gut. Also so 2006, 2007, wo ich auch angefangen habe, extremen Metal, nicht nur im Thrash Metal zu hören, sondern auch mal im Death Metal, im Black Metal und so weiter und so fort. Muss ich dazu sagen, dass mir beide Bands auf ähnliche Art und Weise, also zu einem ähnlichen Zeitpunkt, gut gefallen haben. Mhm. Und ich will keine Schleichwerbung machen, aber es gibt eine App namens Songpop, wo man ein paar Songs errät in einer gewissen Spielzeit. Man bekommt Punkte, eigentlich ganz lustig für den Feierabend. Und es gibt eine spezielle Playlist zum Thema Metal, zum Thema Heavy Metal. Und da gibt es immer nur so 10-Sekunden-Ausschnitte. Und in diesen 10-Sekunden-Ausschnitten haben mir Songs von Cradle of Filth und Dimmu Borgir wohl am besten gefallen. Ganz kurios, aber ja, beides großartige, also Bands, bei denen ich mich immer auf neue Veröffentlichungen freue, die können aber auch nach hinten losgehen. Mhm. Jetzt im Fall von Existence is Futile ist es nach vorne losgegangen.
Mhm. Ja, ich habe das ähnlich gehört. Also Dimmu Borgir fand ich immer irgendwie ein bisschen stärker, aber ich finde mittlerweile, dass ich sagen muss, dass ich Cradle of Filth echt nochmal eine Chance geben muss. Auch für die alten Sachen. Ja.
Ja. Ich finde aber generell, dass beide Bands stilistisch schwer zu vergleichen sind, weil Dimmu Borgir immer mehr in diese skandinavische Black Metal-Richtung gingen. Und Cradle of Filth für mich, ich habe sie am Anfang vielleicht immer noch so ein bisschen belächelt. Hm. Weil mir auch der Frauengesang damals nicht so gut gefallen hat, in Kombination mit diesem extremen Metal. Aber das hat sich jetzt wirklich so in den letzten Jahren gewandelt und konnte auch ein bisschen vorfreudig, aber auch ohne böses Blut irgendwie an das neue Album gehen und das hat sich gelohnt.
Mhm. Bin gespannt, ob ihr Ähnliches über das nächste Album sagt, denn wir klettern jetzt runter in den Keller zu Platz 22, den ihr aber beide auch immer noch ganz passabel bewertet habt. Auf dem 22. Platz ist das selbstbetitelte Album von Bullet for My Valentine, das am 5. November rauskommt. Wenig überraschend ist hier, dass es so weit unten gelandet ist, muss ich sagen. Denn ja, Metalcore landet meistens ziemlich weit unten. Die Band kommt aus den United Kingdom, ist 1998 gegründet worden. Und es ist das 7. Album, das sie jetzt veröffentlichen, nach Gravity, das 2018 rauskam. Für mich fallen Bullet for My Valentine in die Sparte Metalcore, der ich nicht wirklich viel abgewinnen kann. Da fehlt mir die Energie, beziehungsweise ist sie teilweise da, aber dann zu wenig oder zu kurz. Wenn die Produktion bei Metalcore oder generell bei vielen Musikrichtungen zu sehr auf den Gesang ausgerichtet ist, dann catcht es mich nicht mehr und das ist hier auch der Fall. Und ja, ich finde auch, das Schlagzeug ist viel zu leise, das brauche ich lauter und dann komme ich da vielleicht auch rein, aber so, ja, war es bei mir leider nicht der Fall. Auf jeden Fall, das Album habt ihr bewertet mit Jakob 7,5, Marcel 6,5. Marcel, wie stehst du denn zu Bullet for My Valentine ganz generell?
Eigentlich sehr gut. Zunächst muss ich nämlich eine Lanze brechen für die Jungs. Die haben nämlich einen für mich sehr bedeutenden Song gecovert. Das war nämlich im Original von Robert Tepper, No Easy Way Out. Und das haben die Waliser, Bullet for My Valentine, in einer sehr, sehr geschmackvollen, tollen Art und Weise gemacht. Der Song, der ist richtig gut geworden. Und wenn eine Band ihr Album nach sich selbst benennt, muss es etwas Besonderes werden. Stichwort Metallica, Stichwort Halloween und Led Zeppelin haben das viermal gemacht. Aber das selbstbetitelte Album von Bullet for My Valentine gibt mir leider ein bisschen zu wenig, um es höher zu benoten. Haben es schließlich als Statement-Album angekündigt, das eine neue Ära einleiten soll. Und dafür finde ich es grundsätzlich einfach ein bisschen zu mau. Songs haben echt gute Ansätze wie Knives, Can't Escape the Waves oder auch Paralyzed, bei denen man sich anfangs echt denkt, okay, jetzt kommt echt eine gewaltige Welle auf einen zu. Aber dann vermisst man dann doch diese gewissen Hooks, diese catchigen Refrains, die den kompletten Songs einfach die Krone aufsetzen, wie beispielsweise No Happy After Ever. Aber davon gibt es schlichtweg zu wenig auf dem Album. Ich persönlich habe auch ein Problem damit, dass ich das Album von Bullet for My Valentine nicht so richtig von anderen Modern-Metal-Bands mit gewissem Core-Einfluss unterscheiden kann. Dafür bin ich einfach zu wenig in der Materie drin. Und ich finde den Sound auch etwas zu glatt gebügelt, kaum Ecken und Kanten, an denen man sich wirklich festhalten kann. So kommt die Platte leider Gottes für mich nicht über den Status durch und durch ordentlich heraus und würde daher immer noch die Frühwerke The Poison oder Scream Aim Fire da immer noch favorisieren, weil die Band da ihr eigenes Ding durchsetzen wollte und sich vom Groß der Masse abheben konnte. Und das schafft sie jetzt aktuell leider nicht.
Naja, also ich muss sagen, dass das selbstbetitelte Album von Bullet for My Valentine vollkommen zu Unrecht auf Platz 22 ist. Es sind ja häufig die modernen Alben, die auf den hinteren Rängen des Soundchecks landen, wie Pia auch schon gesagt hat, was vielleicht mit den Hörgewohnheiten des Teams zu tun hat, das größtenteils eher traditionelle Ohren hat. Ich kenne Bullet for My Valentine als jemand, der mit dem Metal Ende der 90er, Anfang der 2000er aufgewachsen ist, natürlich. Zwar nicht so gut, dass ich jetzt die Diskografie total gut kennen würde, aber die Band war ein steter Begleiter im Freundeskreis und auf Metal-Partys und wurden häufig in einem Atemzug auch mit We Came As Romans genannt. Ich habe Bullet for My Valentine ehrlich gesagt irgendwann aus den Augen verloren und bin umso überraschter, dass Album Nummer 7 derartig heavy geworden ist. Also ich spreche wirklich von Shouts, Breakdowns, Double Bass, Blast Beats, Gitarrensoli, schwerem Riffing, was alles Beschreibungen sind, die ich die letzten Jahre nicht mit der Band verbunden hätte. Klar ist das Album auch sehr eingängig und melodiös im Zusammenhang mit der beschriebenen Härte, aber bietet sich hier ein Album, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und wenn ich mir einige Reaktionen mal auf YouTube angucke, bin ich da wohl nicht alleine mit der Ansicht. Also ich finde es total überraschend, das Album ist. Die Überraschung ist total geglückt von der Band und ich finde, es ist echt irgendwie so eine Wiedergeburt fast, kann man sagen. Also ich finde, das ist total spannend, das Album, und kann total herausstechen aus der Masse der modernen Metal- und Metalcore-Welt.
Ist dir nicht das Schlagzeug zu leise?
Zu leise nicht. Eher ist das ähnliche Problem wie bei Trivium, dass ich es ein bisschen zu pappig finde, zu plastikmäßig. Mhm. Es klingt nicht natürlich genug. Es atmet nicht, es lebt nicht. Das, ja.
Also ich stimme dir auf jeden Fall zu in dem Punkt, dass es überrascht, wenn man sich die Releases, die davor so waren, mal mit anhört. Mhm. dass es dann doch wieder mehr Back to the Roots ist.
Total, ja.
Einen Platz weiter unten haben wir es auch mit einer moderneren Spielrichtung zu tun. Platz 23 belegen nämlich Whitechapel mit dem Album Kin, das am 29. Oktober rauskommt. Und die Band kommt aus den USA, genauer aus Knoxville, Tennessee, wurde 2006 gegründet. Man würde sie jetzt wahrscheinlich wieder dem Deathcore zuordnen. Kin ist das 8. Album. Der Vorgänger The Valley kam 2019 raus. Und ja, wir haben ja schon über A Blood-Soaked Symphony ein bisschen gesprochen in unserem Trimester-Rückblick. Allerdings eher über das Video und weniger über die Musik. Das holen wir jetzt nach. Marcel hat 6 Punkte vergeben, was natürlich keine schlechte Note ist. Jakob, bei dir sind es 7,5.
Ja.
Ähnlich wie bei Bullet for My Valentine.
Genau, und ähnlich muss ich auch weitermachen. Das Album steht vollkommen zu Unrecht auf Platz 23. Denn wie sich diese ehemalige Prügelkapelle zu einer unglaublich facettenreichen Band entwickelt hat, ist enorm. Wir haben hier wirklich von brutalem Deathcore bis, ich muss sagen, sanftem Alternative quasi alles abgedeckt und von Sänger Phil Boseman unfassbar gut in Szene gesetzt. Er kann wirklich brüllen wie der Teufel und singen wie ein Engel. Nachzuhören zum Beispiel in, ja, ist so. Nachzuhören zum Beispiel in Anti-Cure, History is Silent oder Orphan. Wer es härter braucht, hört Lost Boy, A Blood-Soaked Symphony oder meinen Favoriten To the Wolves. Beim ersten Durchgang musste ich tatsächlich nachgucken, ob ich noch das gleiche Album höre. So krass sind die Gegensätze gestreut und schafft aber so maximale Spannung. Daher ist das Album bei mir wirklich eine gute 7,5 mit starker Tendenz zu einer 8 von mir bewertet.
Also ich habe nicht ob deiner Meinung, sondern einfach nur ob der Metapher gelacht, weil ich die definitiv dann mal für die eine oder andere Rezension klauen werde. Großartig.
Mit Credits, bitte.
Ja, definitiv, definitiv. Also bezüglich Kin, du warst fertig, oder?
Ja, erstmal ja, mal gucken, was du jetzt sagst.
Ja, bezüglich Kin, also ich habe zum letzten Album The Valley überhaupt keinen Zugang gefunden, was sich jetzt mit Kin aber geändert hat. Voran finde ich nämlich die vermehrt aufgenommenen Melodien und die Clean Vocals inmitten des einstigen Deathcore-Wirbelsturms durchaus auflockernd. Und das tut auch dem Sound der Jungs aus Tennessee wirklich sehr gut. Trotzdem ist Kin für mich weder Fisch noch Fleisch. Kann sich Whitechapel noch nicht komplett von der eigenen Bandvergangenheit lösen, möchte aber auch noch ein Ticket auf dem Zug des melodischen Death Metals bekommen. So wirken einfach Songs wie The One That Made Us oder To The Wolves ein wenig fahrig. Da fand ich Mark of the Blade definitiv noch am gelungensten, weil sich Whitechapel klar für den Melodeath positionierten. Und bei Songs wie Orphans oder Kins wird man auch noch im Nachgang große Freude haben, da sie dem Stichwort Ohrwurm schon recht nahe kommen. Die anderen Songs wie beispielsweise Anticure oder History is Silent, die Ballade oder Without You gehen links rein, rechts raus, ohne wirklich haften zu bleiben. Da fehlt mir einfach dieses gewisse Extra, das mir Bands wie The Black Dahlia Murder eher geben, wenn ich mal so einen ganz, ganz groben Vergleich ansetzen darf. Also ich bin und bleibe kein Freund vom Deathcore und mir fehlt letztendlich auch der rote Faden, sowohl beim Album als auch bei der Bandhistorie. Aber ich sehe diese Weiterentwicklung, diese durchaus gelungene Weiterentwicklung, den die Tennessee Whitechapel Jungs hier gehen.
Ein Album, bei dem ich davon überzeugt bin, Jakob, dass du es zu Recht auf dem letzten Platz siehst, denn du hast die schlechteste Note gezückt, die überhaupt im kompletten Soundcheck vergeben wurde mit 3,5 Punkten. An den Soundcheck letzten Dust Mountain mit dem Album Hymns for the Wilderness. Das,
Stopp!
Das am 8. Oktober rausgekommen ist. Es handelt sich hierbei um ein Debütalbum der Band, die 2016 gegründet wurde und aus Finnland kommt. Kern der fünfköpfigen Band ist ein Geschwisterpaar, das für das Songwriting zuständig ist, nämlich Toni und Henna Hietamäki. Das Artwork des Albums habe ich als sehr schräg empfunden, aber zur Musik passt es irgendwie. Und die Musik selbst, ich weiß nicht, kann man vielleicht als Psychedelic Rock bezeichnen?
Ach, echt?
Weil es ist die Art von Musik, die auch ich sehr langweilig finde. Und das habt ihr offenbar sehr ähnlich empfunden. Denn genau, Jakob, ich habe schon gesagt 3,5. Und bei Marcel sind es 5 Punkte gewesen. Marcel, fang nochmal an mit deiner Bewertung zu Dust Mountain, Hymns for the Wilderness.
Ja, du nennst es Psychedelic Rock, ich nenne es Fahrstuhlmusik. Für mich das wirklich am schwierigsten zu verstehende Album, das zu zwanghaft den Hörer versucht einzulullen und in eine andere Welt zu entführen, der daraufhin nur mit Schulterzucken antworten kann. Was ist das? Das ist ein bisschen Folk, sehr schlecht wirkende Psychedelic-Momente, bisschen Rock und eben zu viel Fahrstuhlmusik. Wenn ich in einem stehen würde, würde ich eventuell mit den Füßen wippen, ein wenig mit Träumen beginnen, doch außerhalb dieser beengten vier Wände geben mir die ach so wilden Hymnen irgendwie sehr wenig.
Du hättest also nicht die Moves.
Ich habe definitiv nicht die Moves. Für mich ist es der Inbegriff, also ist dieses Album der Inbegriff von, es plätschert komplett an mir vorbei. Mehr noch, es ermüdet, vernebelt die Sinne und lässt mich sehr ratlos und ja, sehr müde zurück. Ab und an mal nettes Geklimper, wohingegen Bands wie Hawkwind oder teils auch Black Sabbath mit recht düsterem Psychedelic-Atmosphäre und Momenten glänzen können. Da zuckt hier auf Hymns for the Wilderness oftmals eher die Skip-Taste und das Album, das war echt eine Zumutung, in Gänze zu hören und danach noch irgendwie normal motiviert in den Tag zu gehen.
Dafür ist eine 5 ja noch eine gute Note.
Ja, ich denke auch, dass ich mit meinen 5 Punkten noch sehr wohlwollend war, denn nun mit 2-3 Wochen Verspätung würde ich der Platte leider noch mindestens einen Punkt abziehen. Es ist staubig wie Dust, aber es ist allenfalls ein kleiner Hügel und kein Berg. Es sind keine Hymnen, sondern besagte Fahrstuhlmusik und längst nicht wild, doch dafür entschleunigend und demotivierend für meinen Alltag. Klarer Schwachpunkt dieses Soundchecks, bei dem es mir sehr schwer fällt, nicht einzuschlafen.
Vielleicht hättest du das Album dann lieber abends als morgens hören sollen.
Ja, dann hätte es mich genervt. Ich genervt eingeschlafen, ha, das ist ganz gefährlich.
Ja, ja, ja. Also das Album heißt der Hymns for the Wilderness, aber unpassender könnte ein Titel nicht sein, denn ich höre weder Hymnen noch die Wildnis. Stattdessen höre ich belangloses Geklimper und Gesäusel, von dem ich mich frage, warum es überhaupt im Soundcheck gelandet ist, denn von Rock oder Metal ist hier kaum oder keine Spur zu hören. Mit Retro- oder Vintage-Rock kann ich mich ja gezwungenermaßen mittlerweile ein bisschen anfreunden, aber zudem höre ich ja auch gerne mal genrefremde Musik, ne? Avantgarde, Prog, keine Ahnung. Aber wenn man so gelangweilt spielt wie die Dame und Herren von Dust Mountain, bin ich raus, ehrlich. Wahrscheinlich wird Hymns for the Wilderness mit dem Occult Rock Label versehen oder so und wird seine ZuhörerInnenschaft finden. Bei mir schlafen aber echt die Füße ein. Also, ne. Also, zu Recht, letzter Platz, muss ich hier sagen. Also, wie ich mit dem ersten Platz d'accord gehe, gehe ich hier auch mit dem letzten Platz d'accord.
Wir könnten es ja Lifter Metal nennen. Auch in Anlehnung an Fahrstühle. Ja, ich habe es dann auch mal in Kombination mit einem Musikvideo probiert. War dann kurz entspannend, aber auch nur kurz, weil es irgendwann hochgradig genervt hat. Okay. Das war der letzte Platz. Wir sprechen aber noch, oder ihr sprecht noch über zwei weitere Alben. Und zwar Marcel noch über das siebtplatzierte Album Resurgence von Massacre, das am 22. Oktober rauskommt. Und du hast dem Album 9 Punkte gegeben.
Ja, ganz genau. Auch wenn es leider noch auf dem 7. Platz gelandet ist, hat es mich definitiv gefreut und war ein absolutes Highlight in diesem Soundcheck. Oldschool Death Metal at its best. Ich versuche einfach mal die letzten Jahre bei Massacre ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also es gab ja 2014 das Comeback mit Back From Beyond. Noch im selben Jahr gab die Band die abermalige Auflösung bekannt und Cam Lee, der Tausendsasser, der Kopf halt hinter Massacre, der stand wieder ohne Mannschaft da. Der hat sich 2019 die Rechte am Bandnamen Massacre vor Gericht gesichert und mit Mike Broders, der schon in den 1980er Jahren zu Demozeiten von Massacre mit an Bord war und mit 4 weiteren Leuten, hat er eine ziemlich coole Mannschaft zusammengeführt. Insgesamt 3 Gitarristen sind dabei. Ja, und jetzt steht eben Resurgence an, der Nachfolger von Back From Beyond. Und um eins vorwegzunehmen, also Freunde des Oldschool Death Metals werden hier mit der Zunge schnalzen, Resurgence ertönt nicht nur aus den Tiefsten der Hölle, sondern schlägt auch einen sehr, sehr eleganten Spagat zwischen der eigenen Bandvergangenheit und modernem US-Todesblei, wie beispielsweise in diesem Jahr auch schon Cannibal Corpse abgeliefert haben. Eldritch Prophecy öffnet das Tor zur Finsternis sehr unheilvoll und schon fährt dieser Lovecraftsche Gruselfaktor durch Mark und Bein. Nach rund 70 Sekunden präsentiert sich Massacre hier mit dem ersten Riff, ein Growl und ja, das Schlachtfest wird eingeleitet. Also grundsätzlich die Jungs riffen, sägen, metzeln sich in einen absoluten Rausch. Schädelspalter wie Runes of Riley sind absolute Sahne. Oder The Innsmouth Strain oder das rasende Whispers in Darkness. Klasse. Oder auch das Florida Chainsaw Massacre, Book of the Dead. Es sind super, super Songs, die mir sehr großen Spaß machen. Massacre zeigen sich einfach enorm angriffslustig, so wie ich sie quasi kennengelernt habe. Und ungeheuer brutal klingelt dann auch die zweite Plattenhälfte in den Ohren. Und mir gefällt einfach dieses Zusammenspiel aus drei Gitarristen, der puren Brutalität und eben Cam Lee. Massacre gelingt mit Resurgence ein sehr geiles Scheibchen, an das ich im Vorfeld hohe Erwartungen hatte, die aber spielend leicht übertroffen werden konnten. Und für mich muss moderner Death Metal der alten Schule klingen. Kein Firlefanz, kein unnötiger Klimbim, sondern insgesamt 10 kräftige Schläge in die Magengegend. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich wollte gerade einhaken bei Spaß, was auch ein Stichwort für Jakob ist, den er bestimmt beim Album von 12 Foot Ninja hatte. Könnt ihr jetzt aber auch einhaken auf ganz viel Schnickschnack, der da drauf ist, aber wahrscheinlich in diesem Fall sehr gut passt. Vengeance kam am 15. Oktober raus und Jakob, du hast dem Album 8 Punkte gegeben und können schon mal spoilern, dass da auch bald noch eine kleine Podcast-Folge kommen könnte.
Jojojo, durchaus möglich, durchaus. Erstmal freut es mich ja, dass Herr Rapp auch 8 Punkte gegeben hat. Konnte ich ihn anstecken mit dem Ninja, das ist doch gut. 12 Foot Ninja dürfte wirklich eine der originellsten Bands sein. Also wirklich, ich meine damit überhaupt. Es gibt wohl kaum eine Band, die so mit gegensätzlichen Genres bricht und sich dennoch total natürlich anhört. Gerne wird der 12 Fuß große Ninja als moderne Version Faith No More verglichen, einmal wegen der musikalischen Wundertüte, die man bekommt, aber vor allem auch aufgrund Nick Barkers Gesang, was ich gut nachvollziehen kann, da er eine ähnliche Stimmfarbe hat. Doch diese Australier treiben es noch weit bunter und extremer als Faith No More. Entsprungen sind sie nämlich der Djent-Bewegung. Von da aus ist aber eigentlich so ziemlich alles möglich. Alternative, Disco, Ska, Funk, Elektro, um nur ein paar Genres zu nennen. Die beiden Vorgänger The Silent Machine von 2012 und Outly von 2016 sind nach wie vor grandiose Genresprenger und Musikneudenker und total zu Recht von mir mit 9,5 von 10 Punkten bewertet worden. Ja, Vengeance reiht sich da gut ein, aber dennoch ist etwas anders, was ja meine 8 Punkte auch zeigen. Erstmal fällt auf, dass die Songs noch etwas kompakter sind, was aber nicht bedeutet, dass sie berechenbarer wären. Nein, Songs wie Long Way Home, IDK oder Shock to the System sind typische Ninja Cost und mit Start the Fire und Culture War befinden sich zudem die wohl bisher härtesten Nummern der Band wieder auf Album mit Shouts und unglaublichen Abenteuern. Ich will da nicht zu viel verraten. Was für 12 und Ninja aber alleine nicht ausreicht und sie schaffen hier wirklich vielleicht den Kulturschock des Jahres. Manchmal glaubt man gar nicht, dass man das gleiche Album hört, was einfach herrlich ist. Im Grunde haben wir es hier also mit einer im wahrsten Sinne des Wortes progressiven Band zu tun. Zusammengehalten werden die teils krassen Stilbrüche natürlich einerseits durch gutes Songwriting. Die größere Rolle spielt jedoch der bereits erwähnte Gesang Nick Barkers, der gekonnt durch sämtliche musikalischen Welten wandern kann, ohne sich verstellen zu müssen. Ich muss aber leider auch gestehen, jetzt kommt das große Aber, dass 12 und Ninja bei einigen Songs auf Vengeance vielleicht zu gut war und die Eingängigkeit so weit in den Vordergrund gestellt hat, dass sie ohne richtigen Höhepunkt an einen vorbeirauschen. In Vengeance, IDK und Gone fehlt es an einer gewissen Tiefe, was nicht bedeutet, dass es schlechte Songs sind, aber sie fallen weniger auf, trotz Muse-Einfluss etwa im Titeltrack oder 80s-Pop-Hommage in IDK. Album Nummer 3 ist im Prinzip die logische Weiterführung des Band-Sounds, denn nachdem man zuvor sämtliche Genre-Grenzen durchbrochen hat, ist es nur gesund, etwas klarer vorzugehen und sich ein bisschen kompakter zu halten. Aber ich glaube, auch wenn Vengeance der Erstkontakt für mich gewesen wäre mit diesen Australiern, wäre ich vielleicht noch ein bisschen überraschter gewesen. Da ich aber die Band seit dem Debüt kenne, ist die Messlatte, wie beschrieben, sehr hoch und ist für eine ähnliche hohe Bewertung etwas im Weg. So, und dann muss man aber auch noch sagen, dass es mit diesem Album nicht aufhört, es fängt erst an. Denn es gibt das Project Vengeance. Da erzählt der Gitarrist Stevich ein bisschen mehr noch zu im Podcast, den Pia schon angekündigt hat. Dort verbirgt sich eine Graphic Novel vom Gitarristen geschrieben hinter und ein High-Fantasy-Roman namens The Wyvern and the Wolf von Nicholas Snelling, welcher wiederum von der Geschichte des 12 und Ninja inspiriert wurde. Und ein kostenloses Computerspiel gibt es oben drauf. Mm. Wer sich interessiert, schaut mal auf der Homepage vorbei. Also ich glaube, hier kann man wirklich total als Fan eintauchen und sagen, okay, ich brauche nur die Mucke. Oder man sagt, ich will alles, ich will das ganze Programm, ich will das, den Roman, ich will den Comic, ich will das Spiel spielen. Also die haben hier wirklich unglaublich, die waren unglaublich fleißig, die Herren, und haben wirklich ein total spannendes Album veröffentlicht, muss man sagen. Also ich finde nach wie vor, die mischen die Metal-Welt so herrlich auf. Also, starkes Teil.
Das klingt sehr, sehr innovativ mit dem Computerspiel. Also mit Comic und so, das haben ja andere Bands schon gemacht, Within Temptation zum Beispiel, aber Computerspiel klingt spannend.
Ja. Bevor wir den Soundcheck schließen, möchte ich noch sagen, dass mir zwei Bands fehlten. Einmal muss ich Dream Theater erwähnen, die bringen am 22.10. das neue Album raus. Nee, ich habe es noch nicht gehört. Aber die beiden vorab veröffentlichten Songs fand ich gar nicht so schlecht. Ich muss ja sagen, ich war ja früher halt total Dream Theater-Nerd und wollte alles sofort haben und war total heiß drauf. Und das ist jetzt nicht mehr so krass, aber natürlich freue ich mich auf jede Veröffentlichung und muss sie auch gehört haben und werde sie mir wahrscheinlich auch kaufen. Und die beiden veröffentlichten Songs haben auch echt ein bisschen Hoffnung gemacht, dass das wirklich stark werden kann, finde ich. Nachdem die beiden vorherigen Alben, oder die drei vorherigen Alben, muss man sagen, eher für mich ein bisschen unauffälliger waren. Und dann hat mir noch gefehlt, natürlich, Between the Burn and Me. Colors 2. Marcel, kannst du nicht mehr hören. Jedes Mal erzähle ich davon, das Album wurde ja verschoben, das sollte ja schon im August rauskommen, ist es auch digital, dann wurde es ja physisch auf jetzt Oktober verlegt und mittlerweile habe ich es einmal gehört.
Wie war dein erster Eindruck?
Herrlich, herrlich. Also ich wage noch nicht, da richtig viel zu sagen, also es war aber der Wahnsinn, also krass.
Mehr dazu im Jahresrückblick.
Ja, genau, genau.
Ich habe auch noch ein Album gehört, das nicht Teil des Soundchecks ist und das ich aber sehr, sehr abfeiere gerade. Das ist das Album Animal, das Persona rausbringen werden am 23. Oktober. Und es wird ein absolut geniales Album. Es ist das dritte Album der Band. Der Vorgänger Metamorphosis kam 2017 raus und war schon eine enorme Weiterentwicklung seit dem Debütalbum. Das Debüt war, ich würde sagen, sehr klassischer Melodic Metal mit Operneinflüssen im Gesang. Bei Metamorphosis kamen schon Screams dazu und der Sound wurde moderner. Und Animal bringt die Band jetzt nochmal auf ein komplett neues, wesentlich höheres Level. Ich würde fast so weit gehen, Persona tatsächlich mit Ginger zu vergleichen, allerdings dann doch wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau, außer bei den Vocals. Also was die aus Serbien kommende Sängerin Jelena Dobrić abliefert, ist wirklich krass. Sie beherrscht alle denkbaren Vocal Styles, die sind doch alle dabei. Also es ist mal rockig wie bei Battle Beast, es ist mal poppig melodisch, wie man es von D-Lane ganz gut kennt. Technisch anspruchsvoll wie bei Stream of Passion oder auch mal opernhaft. Und Jelena hat auch die trockenen Screams ebenso gut drauf wie den Klagesang. Übrigens, wenn man die Band mal live sieht, sie wechselt zwischen all diesen Stilen mit einer unglaublichen Leichtigkeit, auch zwischen Screams und Klagesang. Das ist absolut krass, was sie da abliefert. Also wenn man überhaupt einen Sänger oder eine Sängerin mit Tatjana von Ginger vergleichen kann, dann ist es definitiv Jelena Dobrić. Insgesamt ist aber auch der Sound von Persona moderner als bei Ginger, würde ich sagen, also auch etwas leichter und höher. Wenn man über Persona spricht, sollte man kurz die Bandgeschichte erwähnen. Und wer keinen Knoten im Kopf haben möchte davon, muss jetzt kurz aufpassen, denn die beiden Gitarristen sind Tunesier. Der Bassist und der Schlagzeuger kommen aus Deutschland. Und wie kommt das zustande? Jelena ist erst nach Tunesien gezogen und von da aus mit ihrem Mann Melik, der einer der beiden Gitarristen ist, nach Hannover gezogen. Aber zurück zum Album. Man bekommt auf Animal nicht nur gesanglich viele Stile geboten, sondern auch beim Sound. Also in der Gitarre wird's gerne mal fricklich und genty, aber auch einfach mal treibend. Und bei der Musik kommen aber auch so ein paar, ich sag mal, Elektro-Einspieler mit dazu. Teilweise wird es sogar sehr funkig, wenn auch sehr dosiert. Und ja, der neue Schlagzeuger Simon Schröder wertet die Musik ebenfalls nochmal auf mit seinem Schlagzeugspiel. Mit Shadows gibt es eine sanfte Ballade zu hören. Ansonsten ist es ja ein bisschen zackiger, ein bisschen schneller. Ich würde sagen, der Song Hurricane fasst das Album musikalisch recht gut zusammen. Und wer sich von Jelenas Gesangskünsten überzeugen möchte, sollte unbedingt in Shoutout Loud reinhören, denn da fährt sie, glaube ich, alles auf, was ich gerade so beschrieben habe. Aber egal, welche Musik ihr mögt, hört da einfach mal rein und behaltet die Band auf dem Zettel. Ja, ich glaube, die können richtig groß werden, wenn sie da jetzt dranbleiben. Das Album ist übrigens über Crowdfunding realisiert worden, also da steht auch kein Label dahinter oder ähnliches. Das ist auch mindestens beim Vorgänger schon so gewesen, dass eben die Fans da in Vorleistung gegangen sind, um dieses Album ja möglich zu machen sozusagen. Also Animal von Persona wird gut.
Wird reingehört.
Spannend, ja, spannend, spannend, spannend. Mhm.
Dann sind wir auch durch mit dieser Soundcheck-Folge, zumindest fast, denn meiner ist der Spinosaurus. Welcher ist denn gerade euer Lieblingsdino?
Ich glaube, ich bin ganz klassisch beim Triceratops.
Auch gut.
Ja, der ist so zackig.
Sieht aber auch verdammt cool aus.
Das stimmt.
Du hast Spinosaurus gesagt, oder?
Ja.
Ja, den wollte ich, also ich dachte, ich wusste nicht, dass er so heißt. Aber den würde ich sonst, der mit dem Segel, ne?
Ja, mit diesem Kamm.
Ja,
auf genau. Dem Rücken. Genau.
Ja, dann nehme ich den auch, ja.
Okay, ist genehmigt. Solange du nicht auch das gleiche Lieblingslied nennst wie ich.
Nimm ich auch.
Das würde mich stark wundern. Denn ich habe ja im Trimesterrückblick schon davon gesprochen, dass die Band Eyes Wide Open, beziehungsweise deren neues Album, in einer Rezension, die ich gelesen habe, ein bisschen verglichen wurde mit In Flames, mit Come Clarity. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich auch in Come Clarity mal wieder reingehört habe. Und ein absolut genialer Song, nachdem das Album auch ursprünglich hätte benannt werden sollen, ist Crawl Through Knives. Und das ist ein Song, der mir gerade nicht mehr aus dem Kopf geht. Ist es auch dein Lieblingssong, Jakob?
Nee, na gut, nee, dann wohl nicht. Nee. Ich nehme mal einen Klassiker, weil eine gewisse Band namens Hypocrisy ja demnächst was Neues veröffentlicht. Mhm. Und zwar nehme ich mal Roosevelt 47.
Okay. Mhm. Was ist bei dir, Marcel?
Ich bin mal heute ein bisschen Mainstream unterwegs und sage ganz klassisch Ugly Kid Joe mit Cats in a Cradle.
Oh, cool. Alles klar. Damit verabschieden wir uns aus dieser Soundcheck-Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören in das eine oder andere Album, über das wir heute gesprochen haben. Und
das Mountain.
Lasst uns wissen, wie ihr das Mountain fandet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss.